Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir hören auf 2. Samuel 22, Vers 32, nicht 23, wie es auf dem Predigtzettel steht, da ist ein Zahlendreher drin. Wir wollen hören 2. Samuel 22, Vers 32, ein kurzer Predigtvers, den wir heute haben für diesen Sonntag, Estomihi. Da heißt es: Wer ist Gott als alleine der Herr? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Lies es noch einmal. Wer ist Gott als alleine der Herr? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns dieses kurze David-Wort, das uns besinnen lässt, was es heißt, dass du Gott alleine bist und dass du unser Fels bist. Wir wollen dem jetzt nachgehen in dieser Predigt und wollen dich bitten, dass du uns das neu erschließt für unseren Glauben, was das bedeutet, dass wir einen festen Stand in dieser Welt haben dürfen, wenn wir an dich glauben. Und damit wir das alles erkennen, annehmen und umsetzen können, was du uns sagen willst in dieser Predigt, darum wollen wir dich bitten um deinen Geist, dass du selber, der lebendige Gott, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, am Freitagabend, also vorgestern, war ich eingeladen bei unserer Jugend und die hatten mich gebeten, eine Bibelstunde zu halten zu einem ganz besonderen Thema, nämlich, was kann man denn tun, wenn man so in der Bibellese so ein bisschen eingerostet ist. Wenn dieses normale, ich schlag die Bibel auf, lese da eben meine zwei Kapitel, eins im Alten, eins im Neuen Testament, wenn mich das momentan nicht so richtig anspricht, wenn diese Methode so ein bisschen eingerostet ist, was kann man denn da machen? Und ich habe dann am Freitagabend versucht, Ihnen so ein paar andere Wege noch zu zeigen, wie man das so ein bisschen anders angehen kann, die Bibellese, wie man das Wort Gottes neu mit ins Leben hineinnehmen kann. Ich habe dann davon gesprochen, dass man neben diesem, sagen wir, intellektuellen Weg, also hinsetzen und lesen und gucken, einen beziehungsorientierten Zugang zur Bibel finden kann. Also dass man sagt, ich mache es nicht alleine, lese für mich, sondern dass man sich hinsetzt mit einem Bruder, mit einer Schwester und liest gemeinsam die Bibel und tauscht sich darüber aus oder sitzt im Hauskreis zusammen. Auch das ist eine Möglichkeit, anders sich so einen Text zu erschließen. Ich habe darüber gesprochen, ihn Mut gemacht, rezipierend und repetierend die Bibel zu lesen, heißt Stellen auch einfach auswendig zu lernen. Also nicht nur darüber nachzudenken, sondern wirklich zu sagen, hinzugehen, ganze Psalmen auswendig zu lernen und in diesem Auswendiglernen dann zu merken, wie Gottes Geist wirkt. Ich habe ihm Mut gemacht, so einen aktionsorientierten Weg zu gehen halt, nicht? Die sind ja meistens sehr sportlich, sind am Joggen und sonst was halt nicht. Und da muss man ja nicht irgendwelche Musikgedöns hören. Da kann man sich ja die iPods reinmachen halt und dann hört man einfach Bibel, lässt sich die Bibel vorlesen. Übrigens ist ein ganz anderer Zugang zur Bibel, ob ich selber lese oder von jemandem vorgelesen bekomme hat. Und jetzt komme ich dazu, dann habe ich Ihnen auch gesagt, man kann auch so einen kontemplativen, assoziativen Weg suchen. Dass man sagt, ich nehme nicht ein ganzes Kapitel, sondern ich nehme einen Vers und den lese ich und dann lasse ich mir so alle die Assoziationen schenken, die Gott dann so gibt, die ich aus der Bibel kenne und versuche daher diesen Text dann zu erschließen. Und das ist nicht nur für die Bibellese wichtig, das kann man auch in der Predigt machen. Jetzt komme ich dazu, warum ich das gesagt habe. Denn so wollen wir uns heute diesen Predigtvers erschließen. So ein Stück weit assoziativ. Wir wollen immer wieder zurückkehren zu diesem Motiv des Felsens. Das ist ja auch in diesem Vers angelegt, nicht? David fragt ja auch hier, wer ist ein Fels als nur unser Gott? Der fordert da heraus, halt, denk doch nach, gib eine Antwort, nicht? Was ist denn so ein Fels? Wo stehen wir denn da? Und eben über diesen Begriff des Felsens wollen wir nachdenken. So habe ich dann auch die Predigt überschrieben, Assoziationen zu Gott, unserem Fels, was das bedeutet. Ich habe 5 Dinge mitgebracht, 5 Punkte. Erstens möchte ich darüber sprechen, dass der Fels für Festigkeit steht. Zweitens, dass der Fels für Zuflucht steht. Drittens, dass er für Christus steht. Viertens, dass er für den Anschluss steht. Und fünftens, für das Bekenntnis. Assoziationen zu Gott, unserem Felsen. Das Erste, der Fels steht für Festigkeit. Fels steht für Festigkeit. Vor über 20 Jahren haben wir in der alten Gemeinde, wo ich war, ein neues Pfarrhaus gebaut. Das alte wurde verkauft, dann haben wir ein neues gebaut, ich durfte das alles begleiten. Und dann wurde das Haus gezeichnet und alles gemacht und dann wurden natürlich auch die Kosten benannt und oh, große Kosten, viel Geld. Aber da war so eine Unsicherheit, als die Kosten standen. Das sagte der Bauträger, wir wissen nicht, wie das Fundament sein wird, wie tief wir hier graben müssen. Wenn das nur Erde ist, halt nicht, dann müssen wir ganz tief gehen, weil das hat ja keinen Keller, dann müssen wir das Fundament, dann wird das sich nochmal verteuern. Ja, und ich weiß noch, wie glücklich ich war, als der dann irgendwann kam und sagte, ja, alles kein Problem, wir haben nur ein bisschen gebuddelt, alles voller Fels, da müssen wir gar nicht viel Fundament machen, halt, da sparen wir sogar Geld. Also war mal glücklich, das neue Pfarrhaus wurde dann auf Felsen gebaut halt. Das war eine besondere Festigkeit, das wissen wir alle. Also wenn du Felsen hast, da kannst du anders drauf bauen, als wenn du hier irgendwie in den Moorlandschaften, in denen wir in Norddeutschland sind, halt nicht da keine Gründung kriegst, du musst da Beton und Beton reinhämmern. Der Fels steht für Festigkeit. Wir haben das eben auch, als ich diese Stellen zusammengestellt hatte, halt im Neuen Testament gehört, es gebraucht Jesus auch für sein Wort, als er sagt, nicht, wer mein Wort hört und das tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Dann hast du ein Fundament. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann fällt es nicht ein. Aber er sagt dann eben gegen dieses Bildstellen halt, wer das eben nicht tut, was ich ihm sage halt, wer mein Wort hört und es nicht befolgt, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Für den Moment sieht das ganz gut aus, aber wenn die Stürme des Lebens kommen, dann fällt alles ein. Der Fels steht für Festigkeit. Und das ist wichtig, dass wir das nicht nur für unsere Häuser haben, wenn wir die bauen, sondern dass wir das für unser Leben haben. Dass wir für unser Leben ein Fundament besitzen, das steht, wenn dann die Stürme des Lebens kommen, wenn die Krebsdiagnose da ist, wenn die Kündigung ins Haus flattert, wenn der geliebte Mensch gestorben ist und es geht nicht mehr weiter und dann wirklich gerüttelt wird. Und da ist es einfach unabdingbar, dass man ein Fundament hat, auf dem man stehen kann. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Es gab früher so eine Werbung für eine Bausparkasse, halt Schwäbisch Hall. Die hatten dann immer so kleine Clips und dann irgendwann gab es so einen Trailer zum Schluss halt nicht. Auf diese Steine können Sie bauen, Schwäbisch Hall. Jesus Christus, auf diesen Felsen können Sie bauen. Können Sie nicht nur bauen, da müsst ihr drauf bauen. Schwäbisch Hall kann euch helfen, dass das mit der Finanzierung des Gebäudes einigermaßen läuft, aber kann nichts tun, wenn die Stürme des Lebens kommen. Da hilft nur einer. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und das ist das, wozu die Bibel immer wieder aufruft, dass wir diesem Gott vertrauen sollen. Er ruft uns immer wieder dazu auf, bitte, 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 geht nicht zu den irdischen Fundamenten, sondern gründet euch auf mich, den Eckstein. 1. Korinther 3 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Die Leute versuchen das immer und denken immer, sie könnten anders ihr Leben gründen. Aber es geht nicht ohne Jesus Christus, der uns das Leben gegeben hat und der auch eines Tages unser Leben wieder abberufen wird von dieser Welt. Und deshalb ruft die Bibel immer wieder dazu auf, halt nicht, dass wir auf uns ihn gründen sollen. Jesaja 26, 4, vertraut dem Herrn für immer. Dann kommt es, denn der Herr ist ein Fels ewiglich. Der ewigliche Fels, der uns Festigkeit gibt. Alle Fundamente dieser Welt, die sind nur zeitlich und vergänglich und brechen früher oder später beieinander. Aber unser Gott, unser Herr ist ein Fels ewiglich und ihm sollen wir vertrauen, weil er eben ein festes Fundament ist. Er ist so ein festes Fundament, dass selbst das vermeintlich einzig sichere Fundament unseres Lebens durch diesen Gott erschüttert worden ist. Also egal, wie wir unser Leben ja leben, eins ist uns allen sicher, wir werden früher oder später sterben. Mors certa, hora incerta, der Tod ist sicher, unsicher ist nur die Stunde, so sagten die Lateiner. Das ist eigentlich das einzig sichere unseres Lebens, das vermeintliche Fundament. Aber wenn du zu Jesus gehörst, ist selbst dieser Felsen des Todes zerschlagen. Das wird ja deutlich in der Bibel, Matthäus 27, im Moment der Todesstunde Jesu Christi. Da zerreißt der Vorhang im Tempel in zwei Stücke von oben bis unten. Und dann heißt es, die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Das ist die Zerstörung des Todes. Das vermeintlich einzig sichere für uns biologisch existierende Wesen halt, der Tod ist zerstört. Wenn wir dieses Fundament Jesus Christus haben. Das ist ein festes Fundament, stärker als der Tod. Und deshalb mein Aufruf, gründet euch immer wieder auf diesem festen, wunderbaren Fundament, diesem Felsen. Ein zweiter assoziativer Gedanke, wofür der Felsen steht. Der Fels steht für die Zuflucht. Dazu muss man so ein bisschen in der Landeskunde Israels zu Hause sein. Diejenigen von euch und Ihnen, die dieses wunderbare Land schon einmal bereist haben, die wissen, dass es da hohe Berge gibt und richtig schroffe Felsen. Wenn man so von Jerusalem so ost- und südwärts geht halt, auch nordwärts so halt, das sind Gebirge, Jerusalem selber liegt ja auf 800 Meter etwa halt. Und das sind jetzt nicht irgendwie schön bewaldete Dinge, sondern richtig viele schroffe Felsen, die es dort gibt. Und das war früher üblich, das wussten die Zeitgenossen Davids, aber auch später, dass wenn man in Gefahr war, also wenn Feinde anrückten, man nicht in der Stadt, in der Ebene blieb, sondern in die Felsen sich flüchtete, dass man dort Zuflucht suchte. Es wird immer wieder in der Bibel berichtet halt, also Simson, dieser große, starke Mann, wenn der Ruhe brauchte, dann hieß es, da zog er sich zurück in die Felsenkluft zu Etam. Oder Saul, als die bei Gilgal sich versammelt haben und sehen das Riesenheer der Philister, dann heißt es, sie verkrochen sich in die Höhlen und Klüften der Felsen, die versteckten sich, die wollten nicht da im offenen Heerlager liegen halt. Richter 20 wird berichtet, als dieses Strafgericht am Stamm Benjamin vollzogen wird, da fliehen die auch, als sie merken, sie haben keine militärische Gewalt mehr, auf den Felsen Rimmon und verstecken sich da. Und wer von euch schon einmal in Israel war und hat Masada gesehen, nicht, dass diese Festung oben, die Herodes ausgebaut hatte, nicht? Was ist das für ein Rückzugsort? Nicht? Da haben die wenigen Juden 2 Jahre den Israeliten stattgehalten. Also der Fels steht für eine Zuflucht. Und David selber, der ja dieses Vers geschrieben hat, war jemand, der sich auch immer wieder in den Felsen verborgen hatte. Als er vor Saul floh, im Fels Adulam oder im Felsen Engedi halt, da ist er immer wieder gewesen und er thematisiert das auch hier in diesem Wort, in diesem Kapitel 2. Samuel 22, das ist ja so ein Psalm außerhalb der Psalter, da schreibt er im Vers 3, Gott ist meine Zuflucht, Gott ist meine Zuflucht. Also der Fels steht für die Zuflucht. Und der Fels ist unser Herr und Gott, das ist Jesus Christus und er ist Zuflucht für uns. Auch das ist so ein Thema, wenn ihr zu Hause eine Konkordanz habt, schaut es ruhig nochmal nach, was das heißt, Zuflucht bei Gott zu haben. Psalm 90, du bist unsere Zuflucht, für und für, ehe denn die Berge und die Erden, die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Bus, den wir draußen stehen haben, unser Gemeindebus, dieser Ford Transit, der hat ja Nummernschild, wie jedes Auto, da steht drauf HB für Bremen und dann PS 914. Heißt, Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Da steht nicht umsonst da drauf, sondern wenn ihr am Bus vorbeigeht, nicht nur sagen, oh, ist wieder nicht geputzt der Bus, sondern sagen, oh, wunderbar, halt, ich darf Zuflucht haben unter seinen Flügeln. Da hat der Bus so eine gewisse theologische Botschaft. Der Fels steht für die Zuflucht. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir wissen dürfen, wir haben bei Gott, unserem Fels, eine Zuflucht. Mose, als er alt geworden ist, dann hat er ja noch so einen letzten großen Auftritt dort am Berg, bevor er dann stirbt. Das sind die letzten 3 Kapitel im 5. Buch Mose. Mose singt, segnet, stirbt. Und im Segen, als der fertig ist, im Kapitel 33, da sagt er als letztes, Zuflucht ist bei dem alten Gott. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Und das möchte ich dir zusagen, der du momentan vielleicht in so einer Not- und Bedrängungssituation bist. So wie David, der fliehen musste, wo du sagst, das wird mir alles zu viel, das ist mir zu groß. Dann darfst du Zuflucht nehmen bei dem lebendigen Gott, der dein Fels ist. Und so wie die Israeliten sich dann vor den Feinden verstecken konnten in den Felsen und nicht gefunden wurden, so dürfen wir Zuflucht nehmen bei dem lebendigen Gott. Und jetzt können wir natürlich nicht bildlich in die Berge laufen, sondern wir bergen uns eben in diesem Geistlichen. Wir nehmen in diesem geistlichen Felsen Zuflucht. Die meisten von euch wissen, dass ich bei der HMK aktiv bin, bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche und die ist ja gegründet worden von dem Richard Wurmbrand, diesem Pfarrer, der dort in Rumänien Ende der 40er Jahre verhaftet wurde und der dann insgesamt 14 Jahre im rumänischen Gefängnis war. Unfassbares Leid, Folterungen halt, schlimm. Er hat ein Buch geschrieben, könnt ihr sogar umsonst bei der HMK bestellen, gefoltert für Christus. Und der war den Schergen ausgeliefert mit all den anderen Christen, die dort waren. Die waren ja nur inhaftiert, weil sie an Jesus glaubten. Und die haben zum Teil jahrelang das Sonnenlicht nicht gesehen, kriegten das schlechteste Essen, was man sich vorstellen konnte und wurden gefoltert und gemartert, kein Kontakt zur Familie, all diese Dinge. Hilflos ausgeliefert, aber, und das war das Starke, wenn man dieses Buch liest, dieser Richard Wurmbrand hatte Zuflucht bei Jesus. Der konnte sich bergen in dem, was er von Gott wusste. Und in all dem Schlimmen, in all dem Furchtbaren hatte er Schutz und Hilfe. Rein körperlich und äußerlich nicht, aber psychisch und geistig, da war einfach eine Zuflucht da, die ihm Kraft gegeben hat, um dieses ganze Furchtbare zu überleben. Er konnte überleben, weil er in all dem Schlimmen einen Felsen hatte. Dieser Fels ist unser Herr und Gott ist Jesus Christus. Der Fels steht für die Zuflucht. Und das darfst du auch wissen, noch einmal, für deine angefochtenen Situationen halt. Du hast einen Zufluchtsort bei unserem Gott und Herrn. Eine dritte Assoziation, etwas ganz anderes, der Fels steht für Christus. Also im Alten Testament wird dutzende Male, ich habe das eben schon vorgelesen, davon gesprochen, dass Gott der Fels ist. Gott von Mose gesprochen halt, nicht? Singt, segnet, stirbt. Als er dann das Lied singt halt, also sein Mose-Lied singt in 5. Mose 32, da ist das Thema, dass Gott Fels ist. Da fragt er, wer ist Fels als nur unser Gott? Er ist ein Fels. Und er wirft ihnen vor, den Israeliten, ihr habt den Fels eures Heils, so nennt er Gott, gering geachtet halt. Und er vergleicht auch die anderen Götter der fremden Völker mit Felsen. Da sagt er, unser Feindefels ist nicht wie unser Fels, die sich da gründen auf diese irdischen Vegetationsgottheiten, das bringt nichts, wir haben einen Felsen halt. Also es wird im Alten Testament immer wieder thematisiert, Gott ist der Fels. Und dann wird es im Neuen Testament ganz deutlich, Jesus ist ja Gott, aber das zeigt sich eben auch darin, dass diese Gleichsetzung passiert, dass eben klar gesagt wird, Jesus ist der Fels. Und dann habe ich eben diese Stelle auch schon in der zweiten Lesung vorgetragen, eben aus 1. Korinther 10, wo da Bezug genommen wird auf das, wo Mose auf den Felsen geschlagen hat in der Wüste, wo sie am Verdursten waren, wo eigentlich alles am Ende war. Und dann kommt aus dem Felsen das Wasser und das Volk kann überleben, weil der Felsen Wasser gibt. Und er sagt Gott uns, ich lese die Stelle noch einmal, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind, alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Jesus ist der Fels. So legt die Bibel Bibel aus. Diese etwas seltsame Geschichte, wo da Mose schlägt auf den Felsen, das ist Christus. Und Christus ist unser Fels. Und wenn man das dann weiter bedenkt, ich sage ja, wir sind heute beim assoziativen Zugehen, und weiß, was Jesus auch auf dem Felsen getan hat, dann weiß man, dass wir hier die Rettung haben. So wie die Israeliten in der Wüste gerettet wurden durch den Felsen, der Wasser spendete, der das Leben gab, und die waren eigentlich tot, die konnten nicht überleben, so werden wir, die wir eigentlich tot sind in unseren Sünden, gerettet durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und dieses Kreuz stand wo? Das Kreuz stand auf dem Felsen von Golgatha. Als Jesus lebte, war Golgatha ein stehengelassener Felsklotz in Jerusalem, Rest eines Steinbruchs, aber dieser Rest war nicht mehr zu gebrauchen, um Häuser zu bauen. Das war ein Fels, der da alleine stand und auf diesem Felsen stand das Kreuz. Später, 140 Jahre später, hat dann der Kaiser Hadrian das auffüllen lassen und hat dann da die Stadt erweitert, Jerusalem halt, und hat da auch noch einen heidnischen Tempel hingesetzt halt. Aber Golgatha ist der Fels. Das ist der Fels, von dem wir leben. Und das ist das, worauf wir stehen können. Das, was an Golgatha passiert ist, nämlich die Erlösung von unserer Schuld, das ist das, was uns ewiges Leben gibt. Und dann geht es weiter, dieses Nachdenken über Jesus, den Fels. Wer in der Bibel zu Hause ist, der weiß natürlich jetzt sofort, wovon ich sprechen werde, dass es da noch einen weiteren Felsen gibt, eben in Jerusalem. Nicht nur Golgatha, sondern eben auch den Zion. Und auf Zion, so heißt es in Offenbarung 14, da steht das Lamm. Das Lamm, so heißt es in Offenbarung 14, ein stand auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000. Und die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Das ist das, was eines Tages sein wird, wenn wir im himmlischen Jerusalem sind, wenn wir dann in diesem geistlichen Zion stehen, auf diesem Felsen, auf dem früher der Tempel gegründet war, heißt ja heute Felsendom, da steht ja diese Moschee. Aber der Zion ist der Felsen, auf den eben Gott gegründet ist. Und dieser Felsen ist Jesus. Und wenn vom Fels in der Bibel die Rede ist, bitte, dann habt immer diese Assoziation. Es ist Jesus. Es ist Gott natürlich, aber natürlich auch Jesus, dass ihr das immer wieder vor Augen habt. Ein viertes. Der Fels steht für den Anstoß. Ganz was anderes. Er sagt, Jesus ist der Fels, aber an diesem Jesus wird immer Anstoß genommen. Und an Felsen nimmt man Anstoß. Die meisten von euch wissen, ich bin Jäger, ich jag viel in Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben ja sehr große Felder. Und wenn man dann so auf den Hochsitz geht, dann geht man meistens an den Feldwaldrändern so vorbei. Und da liegen an diesen Feldwaldrändern häufig die Steine, die die Bauern über die Jahre und Jahrhunderte aus den Äckern gezogen haben. Wenn die dann so mit ihren Pflügen drüber gegangen sind, und die Steine da ein bisschen tiefer drin waren, dann sind sie daran hängen geblieben. Und je nachdem, wie es sich entwickelt hat, als Traktoren kamen, da konnte man tiefer pflügen. Irgendwann musste man die Steine rausnehmen, weil das einfach die Geräte kaputt machte. Man sieht das dann an diesen Steinen, manchmal sind die Zentner schwer, manchmal tonnenschwer, die da liegen halt. Da sieht man richtig so 30, 40 Furchen durchgezogen. Man sieht, hier sind früher die Flüge drüber gegangen, so richtig Striche, zum Teil millimetertief eingegraben in den Fels. Da stelle ich mir dann immer vor, wie das gewesen ist bei den Strichen, die man dann sieht, also bei diesen Rissen, die dann drin sind. Wenn der Bauer dann da gegangen ist mit seinen zwei Ochsen davor und dann ist er auf den Fels gekommen, wieder mit dem Fluch und ist hängen geblieben halt nicht. Die waren gerade in Bewegung, das gibt ja so einen Schlag im Körper halt nicht. Und unter Umständen war dann die Ecke oder der Flug auch kaputt halt nicht, das hat sich da dran zerrissen halt. So, und da hat man sich geärgert, das ist ein Anstoß. Da geht es auf einmal nicht weiter. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Jesus der Fels ist. Und Jesus ist Grund zum Anstoß. Jesus ist für die, die an ihn glauben, der Eckstein und das Fundament. Aber für seine Gegner ist er Stein des Anstoßes. Das ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Schon im Alten Testament, Jesaja 8, als Jesus prophezeit wird, heißt es, er wird ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses sein für die beiden Häuser Israels, und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern und gefangen werden. Römer 9 heißt es, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht hier, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Oder eine dritte Bibelstelle dazu halt noch einmal, nur dass ihr das seht, wie tief dieses Thema ist, das gesagt wird, an Jesus wird sich angestoßen, an diesem Fels, heißt es in 1. Petrus 2, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist dieser Stein ein Stein des Anstoßes, und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Jesus ist Anstoß. Er ist der Fels des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses. Jesus selber erlebt das natürlich, als er in diese Welt kommt. Als er seine erste, ich habe gestern auch nochmal gehört, ich habe nicht gelesen, ich habe ein Kapitel Bibel gehört, Lukas 4, und da war genau das Thema halt, als er in Nazareth seine erste lange Predigt in der Synagoge hält. In absoluter Vollmacht, was passiert da? Die sagen nicht, wow, hier ist der Messias. Nein, die sind alle voller Zorn, so heißt es da. Nehmen ihn und wollen ihn nur umbringen, führen ihn hier raus aus der Stadt, wollen ihn runterstürzen von einem Berg. Aber dann heißt es, er geht mitten durch sie durch. Unfassbare Reaktion auf den Friedefürst. Und so geht das ja immer weiter, immer wieder, dass Haschen der Pharisäer nach seinem Leben, bis hin schließlich, dass der Hohepriester, dass die Römer, dass das Synhedrion ihn verurteilt und dass er getötet wird. Stein des Anstoßes. Und nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Wenn wir uns zu ihm stellen, so werden wir für Leute zum Stein des Anstoßes. zum Fels des Ärgernisses. Und das kann man nur geistlich begreifen, weil das, was Jesus sagt, das sagen einem ja alle. Ja, das ist ja so richtig. Das wäre ja wunderbar, wenn die Welt so konzipiert würde. Wenn alle Menschen sich daran halten würden, was die Bergpredigt sagt, das wäre ja großartig. Und trotzdem verfolgt die Welt Jesus Christus und seine Botschaft und die, die zu seiner Botschaft stehen und sich gründen auf diese seine Botschaft und sagen, diese Botschaft ist mein Fels. Die werden verfolgt. Mit aberwitzigsten, brutalsten Dingen, wo man sagt, da werden Dinge erlogen, erstunken und erlogen. Also ich habe eben gesprochen von Wurmband, was über den gelogen wurde, was da alles Falsches berichtet wurde halt. Nur um ihn zu zerstören. Da merkt man, das sind satanische Dinge, die da im Hintergrund sind. Weil Jesus Stein des Anstoßes ist, das will der Widersacher nicht, dass Menschen zu Jesus kommen. Und deshalb versucht er überall Sperrfeuer zu legen, wo eben die sind, die zu ihm gehören und die auch seine Botschaft weitergeben. Wenn du ein missionarisch lebender Mensch bist, wenn du in deinem Umfeld von Jesus Christus erzählst, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Dass Jesus Stein des Anstoßes ist und auch die, die zu ihm stehen. Nichts anderes sagt die Bibel. Sie heißt hier nicht irgendein Wohlstandsevangelium zu sagen, ja, wenn ihr euch gründet auf diesen Jesus Christus, dann ist alles nur super gut, gibt nie wieder Probleme, ihr werdet kerngesund mit 95 Jahren sterben, halt nicht, die Ehe läuft wunderbar und bei den Nachbarn seid ihr die beliebtesten Menschen. Nein, die Bibel sagt immer wieder, wie sie ihn verfolgt haben, so werden sie euch auch verfolgen, weil er Fels des Ärgernisses, Stein des Anstoßes ist. Das ist nicht angenehm, aber erklärt manches, in dem wir auch drin sind. Manche Sachen, die wir erleben am Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, haben nichts damit zu tun, weil wir irgendwas Falsches gesagt haben oder sonst irgendwas, sondern einen viel tieferen geistlichen Hintergrund, etwas, was unser Leben bedingt, weil wir eben dieses Fundament haben und sie nicht und sie sich daran stoßen. Für die Glaubenden ist Christus das Fundament, der Eckstein, aber für die Gegner Jesu, für die Ungläubigen ist der Stein des Anstoßes Fels des Ärgernisses. Und eine fünfte und letzte Assoziation dazu, dass wir einen Felsen haben, der unser Gott ist. Der Fels steht für das Bekenntnis. So diese Assoziation führt so ein bisschen weiter weg, aber sie kommt dann zum Schluss wieder zurück zu Gott. Der Fels steht für das Bekenntnis. Dazu muss man vor Augen haben, Jesus, so sagt es die Bibel, ist der Bräutigam und er hat eine Braut, das ist seine Gemeinde. Und diese Braut und er werden eines Tages zusammen sein im himmlischen Jerusalem. Und er ist der Fels. Und jetzt lese ich noch einmal den Text, den ich eben auch in der zweiten Lesung hatte, Matthäus 16, wo Jesus zu Petrus spricht, der damals noch nicht Petrus heißt, sondern Simon. Denn Jesus hatte gefragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Da werden alle möglichen Antworten gegeben halt, nicht? Du bist Johannes der Täufer, du bist Elia und was auch immer. Und dann fragt Jesus, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann kommt die Sternstunde im Leben des Petrus. Da sagt er, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, Petros steht hier im Griechischen, das heißt Fels, du bist Petrus, Petrus heißt Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen nicht überwältigt werden. Das ist der Grund der Gemeinde. Er sagt hier zu Petrus, du bist der Fels. Und zwar nicht dem Menschen, das ist ganz wichtig, das ist das, was die katholische Kirche daraus gemacht hat. Die hat das an eine Person gebunden. Da hat dann gesagt, okay, das war der erste Papst. Und seitdem sind dann, was weiß ich, 250 weitere Päpste gekommen halt. Und darauf gründet sich die Kirche. Nein, die Kirche gründet sich nicht auf einen Menschen. Das wird klar, wenn man diesen Text weiterliest. Sofort im nächsten Text sagt dann Jesus, wie er leiden wird. Und da sagt Petrus, also das soll auf gar keinen Fall passieren halt. Und dann sagt Jesus zu ihm, weiche von mir, Satan. Vade retro Satanas. Geh zurück von mir, Satan halt. Also ist klar, es kann nicht der Mensch sein. Sondern worauf sich die Kirche gründet, ist das Bekenntnis, dass dieser Mensch Simon hier spricht. Und das ist der Petrus. Das Bekenntnis, das lautet, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und das macht Gemeinde aus. Darauf gründe ich meine Gemeinde. Auf dieses Bekenntnis. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus, da heißt es damit, ist Gott. Das ist das Bekenntnis. Und das ist der Fels, auf dem wir stehen. Das macht uns als Gemeinde auf. Nicht, dass wir irgendwelche diakonischen Tätigkeiten machen, dass wir, was weiß ich hier, schönes historisches Gebäude haben, dass wir Orgelkonzerte veranstalten. Alles nice to have, das darf alles sein. Aber das ist nicht das Fundament der Gemeinde. Das Fundament der Gemeinde besteht darin, dass wir in dieser Welt bekennen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist Gott. Und darauf gründet sich alles. Und eine Kirche, eine Gemeinde, die das nicht mehr tut, sondern sich damit begnügt, die anderen Aufgaben vermeintlich zu erledigen, die hat keine Existenzberechtigung und die bricht nach und nach ein. Der Fels steht für das Bekenntnis. Deshalb bekennen wir auch jeden Sonntag hier im Gottesdienst in unserer Liturgie das Glaubensbekenntnis. Das ist ja im Prinzip das Ausführliche zu dem, was Petrus hier gesagt hat. Das ist so in 7, 8 Worten gesprochen. Unser Glaubensbekenntnis des Apostolikum ist was Langes. Da fragen die Leute immer, ja, warum muss man das denn im Gottesdienst machen? Nun, weil das der Grund der Kirche ist, weil wir uns darin besinnen. Also nicht, dass wir es sprechen, sondern was darin als Inhalt wiedergegeben ist. Darauf ruhen wir. Das ist unser Fels. Und das macht uns zur Braut. Nochmal, der Bräutigam ist der Fels. Aber wir als Brautgemeinde, wir sind dadurch Brautgemeinde, dass wir eben auf diesem Felsen stehen und das tatsächlich auch bekennen. Das macht uns zum Fels. Das verwirbt das ein bisschen. Ist ein bisschen schwierig, aber das Bekenntnis ist so wichtig. Deshalb nochmal zurückzukommen zu diesem Glaubensbekenntnis. Wenn wir das tun hier, jeden Sonntag, normalerweise müsste man sagen, Leute, wir geben jetzt Gott die Ehre, denn das ist etwas unfassbar Wohlgefälliges, was da passiert in der unsichtbaren Welt. Natürlich sprechen wir uns gegenseitig das Glaubensbekenntnis zu, aber das dringt durch. Ich sage das ja jedes Mal, wir bekennen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und wenn wir das bekennen, dann bekennt sich Gott zu uns. Er sagt zu uns nicht, wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, will ich mich auch bei euch bekennen vor dem Vater. Aber wenn ihr mich verleugnet, dann will ich euch verleugnen vor dem himmlischen Vater. Und das machen wir einmal in der Woche, dass wir es ganz laut aussprechen, hier im Gottesdienst. Jeder für sich, hoffentlich gläubigen Herzens. Da passiert ganz vieles, wenn wir Gott die Ehre geben. Aber wir stärken uns natürlich da auch im Glauben, weil dadurch natürlich der Geist bei uns, wenn wir dann Gemeinde Jesus sind, dann wirkt der Geist halt nicht. Es wirkt natürlich auch Gemeinschaftsbilden, aber das ist sowas Starkes. Und darauf ruht die Gemeinde. Der Fels steht für das Bekenntnis. Das geht ineinander. Ich weiß, das ist theologisch etwas schwieriger zu verstehen, aber ihr seid ja auch theologisch gut unterwegs. Ich darf euch das zumuten. Halt. Dafür steht es auch. Wer ist unser Gott? Wer ist das? Ein Fels wie eben unser Gott halt. Und auf diesem Fels dürfen wir ruhen. Und das macht uns zur Gemeinde. 5 Punkte, 5 Assoziationen zu dem, was es heißt, dass Gott unser Fels ist, wofür der Fels steht, dass der Fels für die Festigkeit steht, dass der Fels für die Zuflucht steht, dass der Fels für den Herrn Jesus Christus steht, dass der Fels für den Anstoß steht und der Fels für das Bekenntnis steht. Ich habe die Predigt begonnen damit, dass ich erzählt habe, wie es vor 2 Tagen in der Jugendstunde war, was ich denen versucht habe beizubringen, wie man anderen Zugang zum Glauben findet. Aber egal welchen, zum Bibeltext, egal welchen Zugang ich finde zum Bibeltext, wichtig ist eins: das, was ich höre, wie Gott zu mir spricht, dass ich das umsetze, dass ich das bewege und bearbeite. Und genauso möchte ich das für diese Predigt sagen. Ganz gleich, was der Herr euch heute gesagt hat, wo ihr Begegnung mit ihm hattet und wo ihr gemerkt habt, hier bin ich angesprochen, das nehmt bitte mit, bedenkt das und setzt das um. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.